mal alle zusammen. Ich hoffe, ihr habt halbwegs gut geschlafen, trotz Schnarcher oder so. Ich habe gestern noch 25 Moskitos erschlagen, bevor ich ins Bett ging. Aber ich glaube, es hat geholfen. Heute Morgen das Thema ist für die erste Stunde über die Gnade. Und da gibt es viele Missverständnisse. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, lese ich euch vor, heißt Gemeinschaft. Vor einiger Zeit begegnete mir ein Mann mit einer Bibel unter dem Arm. Bist du Christ? Fragte ich ihn. Ja, sagte er, ganz begeistert. Ich hielt an, aber ich habe gelernt, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Darum fragte ich ihn weiter. Jungfrauengeburt? Natürlich, glaube ich. Tod am Kreuz? Er starb für alle Menschen. Könnte es sein, dass ich Angesicht zu Angesicht mit einem richtigen Christen stand? Dennoch fuhr ich mit meiner Checkliste fort. Status vom Menschen, Sünder, der Gnade braucht. Wiederkunft Jesu, jederzeit möglich. Bibel, inspiriert. Die Gemeinde, der Leib Jesu, jetzt wurde ich aufgeregt. Konservativ oder liberal? Jetzt funkelten auch die Augen meines Gegenübers konservativ. Mein Herz begann noch schneller zu schlagen. Herkunft, Protestantismus, pietistisch, landeskirchliche Gemeinschaft. Das war meine. Welche Fraktion? Pro Millennium, nicht charismatisch, Elberfelder Übersetzung. Mir standen die Tränen in den Augen. Ich hatte nur noch eine letzte Frage. Ist euer Predigtpult aus Holz oder Fiberglas? Fiberglas, antwortete er. Ich zog meine Hand zurück und mein Genick versteifte sich. Ketzer, sagte ich und wandte mich ab. Das sind so die Missverständnisse, gell, die es gibt. Und die Missverständnisse gibt es auch in Bezug auf Gnade. Also, wer von euch das Buch gelesen hat von Mike Iaconelli, das heißt auf Englisch What's so amazing about grace? Ich glaube, auf Deutsch gibt es auch, Gnade ist mehr als ein Wort, genau. Und das Buch, das habe ich sehr, ich glaube, ich eines der besten Bücher von Mike, habe ich wirklich gut gefunden. Und es hat mich inspiriert, über Gnade nachzudenken und auch darüber zu predigen. Bei seinem Vorwort zu seinem Buch schreibt er eine Geschichte von einem Freund, der eine Prostituierte traf. Ich lese euch das vor. Eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung, war krank und außerstande, ihre zweijährige Tochter durchzubringen. Unter Weinen erzählte sie mir, sie hätte ihre Tochter, die 2 Jahre alt ist, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten. In einer Stunde verdiene sie durch die Prostitution ihrer Tochter mehr, als sie selbst in einer ganzen Nacht anschaffen kann. Sie müsse das tun, erklärte sie, weil sie sonst kein Geld für Drogen hat. Ich ertrug es kaum, die Geschichte anzuhören. Dann fragte ich sie, ob sie je daran gedacht hätte, in einer Kirche um Hilfe zu bitten. Und ich werde nie den Ausdruck von purem Schock vergessen, der über ihr Gesicht kam. Kirche, rief sie, was soll ich denn da? Ich fühle mich sowieso schon schlecht genug. Dort würde ich mich nur noch schlechter fühlen. Und es hat mir zu denken gegeben, weil ich glaube, so und ähnlich fühlen sich viele Randgruppen, wenn man sie über Kirche anspricht. Und das Erstaunliche ist, dass Frauen wie diese Prostituierte normalerweise zu Jesus hingeflüchtet sind. Aber von der Kirche flüchten sie weg. Und diese Menschen, die damals von Jesus angezogen waren, sehen die Kirche heute als etwas Abstößiges. Und die Frage, die sich stellt, warum hat die Kirche diese Anziehungskraft für Sünder verloren? Und ich glaube, das geht zurück auf ein Wort, worüber wir heute nachdenken möchten, nämlich Gnade. Johannes 1 lesen wir, dass aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und es ist eigentlich die Gnade, die uns von anderen Menschen unterscheiden sollte. Gordon MacDonald, ich glaube, der war ja hier mal, gell? Vor kurzem. Gordon MacDonald hat gesagt, die Welt kann fast alles so gut wie die Kirche oder sogar besser. Man muss nicht Christ sein, um Häuser zu bauen, Hungernde zu speisen oder Kranke zu heilen. Es gibt nur eins, was die Welt nicht kann. Sie kann keine Gnade anbieten. Das ist der Unterschied. Und Mike Iaconelli hat geschrieben, was mich immer getrieben hat, war die Suche nach Gnade. Eine Zeit lang lehnte ich die Kirche ab, weil ich dort so wenig Gnade erlebte. Ich kehrte zur Kirche zurück, weil ich nirgendwo sonst Gnade gefunden habe. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass Orte wie hier Dünenhof, Dauernhof und unsere Kirchengemeinden Häuser sind, wo Gnade wohnt, wo Menschen angezogen werden, die Sünder sind, wo wir alle dazugehören. Gnade, das steht im Titel, ist eigentlich ein Skandal. Und wir verwenden das Wort Gnade sehr oft, aber ich bin nicht sicher, ob wir wirklich Gnade verstanden haben. Weil Gnade ist nicht logisch, sie ist auch nicht vernünftig und was das Schlimmste an der Gnade ist, sie ist ungerecht. Darum kämpfen wir mit Gnade. Aber wenn man die Bibel liest, stellt man fest, dass Gott mit Menschen gearbeitet haben, die ich nicht einstellen würde, jetzt unbedingt. Er wählte sich im Alten Testament den Lügner Jakob, sein Bruder Esau wäre mir wesentlich lieber gewesen. Das war ein Waldmensch, ein Jäger. Und der Jakob zu Hause bei der Mutter gekocht, ein Lügner und so weiter. Im Buch Richter lesen wir von Samson, lange Haare, ja, was ist auch nicht gut. Und König David ist zwar vielleicht ein recht sympathischer Kerl gewesen, aber wenn man den König David studiert, einmal hat er vorgegeben, geistesgestört zu sein, Affären hatte, ein Mann des Krieges, Blut an den Händen, also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn anstellen würde. Ich hätte, glaube ich, Probleme. Viele Christen würden mir das nicht verzeihen. In der Ahnenreihe von Jesus haben wir Rahab, sie war eine Hure, einer der ältesten Berufe. Tamar steht auch in der Ahnenreihe von Jesus. Sie verkleidete sich als Hure, verführte ihren Schwiegervater und wurde von ihm geschwängert. Das sind alle unsere, die Leute, die in der Bibel vorkommen. Eigentlich, wenn man das mal genau anschaut, ist ein Skandal, mit welchen Leuten Gott gearbeitet hat und heute arbeitet. Und was mir so gefällt, um den Charakter seines Vaters im Himmel zu beschreiben, hat Jesus immer Geschichten erzählt oder sehr oft. Und die Geschichten sind ja nette Geschichten, aber sie entbehren zum Teil jeglicher Logik. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Ein Beispiel, eine Geschichte, die man im Kindergottesdienst immer erzählt, ist auch gut so, das verlorene Schaf. Ist eine nette Geschichte, da ist ein Hirte, der hat 100 Schafe und die grasen halt irgendwo rum. Und dann passiert es, dass ein blödes Schaf davonläuft irgendwann und verirrt sich irgendwo. Und dann lesen wir, selbstverständlich lässt der Hirte die 99 Schafe alleine zurück und sucht das verlorene Schaf bis er es gefunden hat. Und dann kommt er zurück und feiert ein großes Fest mit den Freunden. Das ist ja ganz nett. Aber eins sage ich euch, ich würde sowas nie tun. Wenn ich 100 Schafe hätte und ein Blödes läuft davon, dann würde ich schauen, dass die 99 sicher sind und das eine, ja, hat halt Pech gehabt. Logisch ist diese Geschichte nicht. Keiner von uns würde sowas tun. Und Jesus sagt, wenn du wissen möchtest, wie mein Vater im Himmel ist, so ist er. Ist unlogisch. Ja, andere Geschichte, Maria und das wertvolle Öl. Im Johannes 12 lesen wir, wie die Maria, die Schwester von der Martha, er war auch eine interessante Familie, Maria, Martha und der Lazarus, gell? Die eine war faul, die andere hat nur gearbeitet. Es war ein wildes Geschwisterpaar, wahrscheinlich ist der Lazarus deshalb so früh gestorben. Aber es ist interessant, dass salbt die Maria, da arbeitet sie mal, und nimmt das Öl, das kostbare Nadenöl, und gießt es über die Füße von Jesu. Und dann der Judas, das war der Kassier vom Verein, der hat sich dann aufgeregt und hat gesagt, was für eine Geldverschwendung. Das ist doch ein Wahnsinn. Mit dem Geld hätten wir ein Jahr lang Hungernde speisen können, Obdachlosen helfen können. Und die anderen haben dasselbe gesagt. Und Jesus hat gesagt, gut gemacht, Maria. Ist interessant, so ist Gott. Und darum, weil Gott so anders ist, schätze ich Gott mehr und mehr. Eine andere Geschichte noch, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt auf Matthäus Kapitel 20. Matthäus 20, ich lese es kurz vor, die paar Verse. Matthäus 20, Vers 1. Eine Geschichte, da hört man nicht sehr viele Predigten darüber, verständlicherweise, weil es ist ein bisschen schwierig. Denn mit dem Reich der Himmel ist es so. Jesus sagt mit anderen Worten, wenn du wissen willst, wie es im Himmel zugeht, dann hör genau zu. Es ist wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag über eingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde, das ist um 9 Uhr, ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg und was Rechtes werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, wieder aber ging er hinaus um die sechste Stunde, also Mittag, und die neunte Stunde, 3 Uhr nachmittags und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde, des 5 Uhr nachmittags, hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig? Und sie sagten zu ihm, ja, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als er aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahlt ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Das würde ich auch meinen. Und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, von 5 bis 6, und du hast sie uns gleich gemacht. Das ist die Ungerechtigkeit, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin, ich aber will den letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem meinen zu tun, was ich will, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Wenn man das so durchliest, sagt man, ja, ich meine, ist ja ganz nett. Aber funktionieren würde das nie bei uns. Wenn ich meine Mitarbeiter so behandle und so bezahlen würde, ich wäre alleine. Hundertprozentig. Gebietskrankenkasse hätte auch ihre Probleme. Was war die Ungerechtigkeit? Die Ungerechtigkeit war nicht, dass er den Ersten zu wenig bezahlt hätte, denn das ist, was sie ausgemacht haben. Die Ungerechtigkeit ist, die, die eine Stunde gearbeitet haben, die hast du uns gleich gemacht, die wir die Hitze getragen haben den ganzen Tag. Diese Geschichte passt nicht in unser gesundes Denken. Also manchmal regt es mich auch ein bisschen auf, wie gewisse Politiker, Manager, Sportler, die verdienen nicht 12-mal so viel wie ich, die verdienen 1200-mal so viel wie ich. Zufällig, letzten Herbst war der Al Gore, war in Wien. Einen Abend hat einen Vortrag gehalten, eine Stunde, und für diesen Stunde Vortrag hat er 180.000 Euro verlangt. Ich habe mich für dieses Wochenende mindestens gleich gut vorbereitet wie der Al Gore. Und das, was ich sage, glaube ich, ergibt mindestens so viel Sinn wie das, was er gesagt hat. Manfred, wenn ich die Hälfte bekomme, bin ich vollkommen zufrieden. Also, gerecht ist es nicht. Da gibt noch eine letzte Geschichte, die wir alle kennen. Heißt der verlorene Sohn. Ich nenne die Geschichte der ungerechte Vater. Lukas Kapitel 15, kannst du die Geschichte lesen? Da ist ein Vater, ein Bauer, der hat zwei Söhne. Der ältere Sohn arbeitet brav am elterlichen Hof jeden Tag und schaut, dass der Bauernhof erhalten bleibt und gut funktioniert. Der jüngere Sohn holt sich das Erbe des Vaters, bevor der Vater gestorben ist. Das Überraschende an der Geschichte ist, dass der Vater es ihm gibt. Er gibt ihm die Hälfte, obwohl er noch lebt. Und der jüngere Sohn haut ab und wir kennen die Geschichte. Er verschwendet das Geld an Partys, Prostituierten und so weiter. Ein Teenager hat mal gesagt, er hat das ganze Geld an Partys und Frauen gebraucht und den Rest hat er verschwendet. Aber er ging raus, verbrauchte das ganze Geld, das er von seinem Vater bekommen hat. Und dann hat er kein Geld mehr, kann sich keine Freunde mehr kaufen. Und so reumütig kehrt er zurück, macht sich ein Sprüchlein zurecht: Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, aber lass mich bei dir arbeiten und so weiter. Und die Geschichte ist extrem überraschend. Er sieht den Sohn von Ferne, er läuft ihm entgegen. Übrigens ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott läuft, sonst nirgends. Läuft diesem verlorenen Sohn entgegen, fällt ihn um den Hals, küsst ihn, gibt ihm ein neues Gewand, feiert ein Fest und so weiter. Der ältere Sohn arbeitet Jahre auf dem Feld, schaut, dass der Hof läuft. Und dann hört er zufällig, er arbeitet immer noch, hört er, wie da ein Fest ist und fragt, was da los ist und sagen, ja, dein Bruder ist zurückgekommen. Und der Bruder wird zornig. Und ich kann das gut verstehen. Denn, wisst ihr, der jüngere Bruder wurde nicht nur als Arbeiter aufgenommen, er wurde wieder ein Sohn. Das heißt, ihm hat auch wieder ein Teil des Hofs gehört. Obwohl er nichts getan hat dafür. Wisst ihr, was wir aus all diesen Geschichten lernen? Und das ist das Wesentliche. Gnade hat nichts mit Verdienst oder Belohnung zu tun. Du kannst dir Gnade nie erwerben. Nicht mit Arbeit, mit brav oder tüchtig und verlässlich sein. Gnade ist ausschließlich ein Geschenk. Du kannst Gnade nur empfangen, egal ob als gewissenhafter und braver Familienvater oder als jemand, der pornosüchtig, der betrogen hat, der Menschen ausgenutzt hat. Beide können Gnade nur empfangen. Du kannst Gnade nur empfangen, egal ob als treue Ehefrau und Mutter oder als Prostituierte. Und das ist die Quintessenz. Als Empfänger der Gnade stehen wir letztlich alle gleich da. Und wisst ihr was, Freunde, das irritiert uns. Das irritiert uns. Das passt nicht in unseren Gerechtigkeitssinn. Gnade ist ungerecht. Und darum tun wir uns mit Gnade gar nicht so leicht. Vor dem Kreuz, jemand hat das mal so gesagt, das Kreuz ist der große Gleichmacher. Da steht jeder gleich da. Egal ob ein Mörder oder ein braver Vater. Ich habe früher ungefähr so gedacht, als 15-Jähriger bin ich gläubig geworden, habe damals Jesus in mein Leben, ja, wo das Leben mit ihm begonnen hat oder seins mit mir. Und dann dachte ich mir aber, wenn ich in den Himmel kommen will, jetzt muss ich schon halbwegs brav christlich leben. Kirche gehen, Jugendstunde, Bibel lesen und so weiter, beten. Und ich hatte dann eine Zeit, so bis 18 Jahre hat das halbwegs hingehauen, aber als 18-Jähriger habe ich festgestellt, ich schaffe dieses Christenleben sowieso nicht. Die Feinde lieben und die Nachbarn haben gesagt, wenn du mir ein paar neue gibst, versuche ich es, aber mit die geht es nicht. Und ich habe festgestellt, ich schaffe das nicht, was der mir sagt. Und so habe ich eigentlich als 18-Jähriger den Stecker gezogen und das getan, was jeder tut. War dann Skilehrer überall und das ist auch nicht die gesündeste Umgebung. Aber ich kann mich erinnern, die Bibel habe ich nie ganz weggelegt und auch beten konnte ich auch nicht ganz aufhören in all diesen Jahren, wo ich von Gott nichts wissen wollte. Aber manchmal habe ich mir gedacht in diesen Zeiten, wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann schaut es für mich nicht gut aus. Also da glaube ich, bin ich nicht mehr dabei. Weil so wie ich jetzt lebe, da hätte ich den Himmel nicht verdient. Heute ist es manchmal umgekehrt. Gehe öfter mit meiner Frau, wir gehen öfter mal abends in eine Bar. Ich habe meine Frau in einer Bar kennengelernt, war Kellner. Sie war mein Kunde, was immer. Und in der Bar, ich gehe da gerne hin, weil die Hälfte da, die sind nicht mehr ganz nüchtern. Und das Schöne ist, dann sind sie ehrlich. Das ist so nett mit denen. Weil wenn sie mich als nüchtern treffen, ist immer so ein bisschen Abstand, weil ich bin ja doch ein bisschen extrem für sie, gell? Aber wenn sie ein bisschen ein paar Bier haben, das ist ganz nett. Und da habe ich auch mit einer Frau geredet, die ein relativ wildes Leben hinter sich hat. Oder hat. Und da hat sie zu mir dann gesagt, ja, du bist ja so viel besser als ich. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, ich weiß, warum du das sagst, aber ich bin kein Stück besser als du. Wir sind alle im selben Boot. Und dann hat sie gesagt, ja, was will Gott überhaupt von mir? Dann habe ich gesagt, nur dein Leben. Dann hat sie gesagt, ja, das kann er haben, ist ja nichts wert. Aber wisst ihr, warum die zu mir sagt, ich bin so viel besser als sie? Weil ich bin jetzt 21 Jahre verheiratet, führe mehr oder weniger ein anständiges Leben, 3 Kinder, erzähle von Jesus, schreibe Bücher über ihn und so weiter. Das heißt, wenn jemand den Himmel verdient hat, jetzt dann bin schon ich. Aber seht ihr, das Missverstanden, das ist der Punkt, wo wir Gnade nicht verstanden haben. Gott teilt Geschenke aus, er bezahlt keinen Lohn. Du kannst dir die Gnade nicht verdienen. Mit keinem Werk, mit keiner Treue, mit gar nichts. Wenn Gott einen gerechten Lohn austeilen würde, dann würde es für niemand von uns gut aussehen, egal wie du lebst. Römer Kapitel 6, Vers 23, da sagt der Apostel Paulus, Römer Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bezahlt dir einen Lohn. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Gnadengeschenk, die Gnadengabe aber, ist ewiges Leben in Christus. Das heißt, Sünde bezahlt dir einen Lohn. Die ist gerecht. Aber Gott ist nicht gerecht. Gott gibt dir ein Geschenk, ein Gnadengeschenk, und zwar das ewige Leben in Jesus Christus. Für den gerechten Lohn ist die Sünde zuständig. Für das unverdiente Geschenk ist Jesus Christus zuständig. Und wenn wir den Unterschied zwischen Lohn und Geschenk verstehen, verstehen wir auch den Unterschied zwischen Religion und einer Christusbeziehung. Für Religion übrigens konnte ich mich noch nie begeistern. Aus dem einen Grund: Religion hat Menschen seit jeher unterdrückt und ausgebeutet und macht es nach wie vor. Karl Marx hat gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Da gebe ich ihm recht. Religion ist Opium für das Volk. Und wisst ihr warum? In der Religion geht es immer um Leistung und um Lohn. In der Religion wird genau gerechnet und am Ende wird abgerechnet. Jesus, ich sage das jetzt mal so, kann nicht gut rechnen, drum sind wir bei den Schafen, bei den 100. Er bezahlt keinen Lohn. Natürlich kann er rechnen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist uns gegenüber nicht gerecht in dem Sinn, er rechnet nicht auf. Das tut nur die Religion. Gott schenkt Gnade. Das hat mir so, das war jetzt vor, ich glaube letzten Herbst oder wann das war, habe ich irgendwo in der Pfalz, das ist auch in Deutschland, gell, unterrichtet. Ist jemand von der Pfalz? Ja, sehr gut.
Ich sage in Pfalz.
Ja, ja, nette Leute, gell. Und da habe ich irgendwo unterrichtet, weiß nicht mehr genau, ist egal. Guten Wein haben sie da, gell? Stimmt, ja.
Aber früheres Paradies.
Ja, das glaube ich ist auch ein bisschen eine falsche Interpretation, aber ist egal. Auf jeden Fall, zu einem meiner Vorträge kamen da, ließen sich zwei Moslems einladen. Kam mit jemand mit, zwei liebe Burschen, so 25 Jahre alt, liebe Kerle, haben sich, und das keine jetzt so Namensmoslems, sondern das waren überzeugte, praktizierende Moslems. Und die wollten hören, was ich zu sagen habe. Und die kamen dann, und nach dem zweiten Vortrag kamen sie nachher zu mir und haben Fragen gehabt. Und ich habe eine Stunde mit denen geredet, war ganz nett, und ihre Frage war, und das war ganz interessant, ich habe zum einen entdeckt, das Wort Gnade kennen sie schon, aber das Konzept kennen sie nicht. Übrigens viele Christen auch nicht. Aber sie hatten kein Konzept für das Wort Gnade. Und ihre Frage war, und die habe ich am Anfang nicht kapiert, Erbsünde. Das war ihre Frage. Was ist mit der Erbsünde? Übernehme ich die Sünden meines Vaters? Und ich habe versucht, Erbsünde zu erklären auf 5 verschiedene Arten und Weisen, aber die waren nicht sehr glücklich damit, habe ich festgestellt. Nach einer halben Stunde habe ich endlich kapiert, worum es ging. Weil sie waren so mit Erbsünde beschäftigt, weil im Islam ist es so, all die guten Taten oder all die bösen Taten, die du ja tust, und das wissen sie, das tut jeder Mensch, musst du mit guten Taten aufwiegen. Und wenn die guten Taten und die bösen Taten gleich sind ungefähr, dann kommst du ins Paradies. Allah kann auch ein bisschen barmherzig sein, das heißt, wenn die bösen Taten jetzt nur ein bisschen über den guten sind, etwas mehr als die guten, dann kann Allah barmherzig sein und dich trotzdem annehmen. Muss er aber nicht. Das ist islamischer Glaube. Und jetzt war sein Bedenken, wenn ich jetzt auch die Sünden meines Vaters auf meinem Konto habe, dann schaut es für mich schlecht aus, weil das schaffe ich mit den guten Taten nie. Und darum war ihre Frage eine ganz ernste Frage, nehmen wir die Sünden unserer Eltern, unseres Vaters mit, denn das wäre eine Katastrophe. Seht ihr, das ist das Denken von Religion. Da wird genau aufgerechnet und am Schluss wird abgerechnet. Gott und sein Sohn haben keine Religion gestiftet. Menschen haben Religionen gestiftet, weil Menschen denken immer im Sinne von Leistung und Lohn. In der Religion kann man etwas verdienen, bei Gott kannst du nichts verdienen. Gott ist, was uns anbelangt, nicht gerecht, sondern gnädig. Das ist, was die Bibel lehrt. Martin Buber, Jude und Religionsphilosoph, hat gesagt, nichts verdeckt Gottes Angesicht so wie Religion. Religion verdeckt das Angesicht Gottes. Gnade deckt es auf. Jetzt kommt ein berechtigter Einwand, den höre ich immer wieder, wenn man über Gnade redet. Sagen Sie, ja, aber der Gott der Bibel ist doch auch ein gerechter Gott. Unser Gott ist doch genauso gerecht wie ein anderer Gott, der sich als gerecht bezeichnet. Ja, das stimmt. Gott ist absolut gerecht. Im absoluten Sinne. Und darum gibt es, wie Bonhoeffer es genannt hat, keine billige Gnade. Es gibt keine billige Gnade, weil Gott gerecht ist. Und das Gnadengeschenk, das Gott den Menschen gegeben hat, hat Gott alles gekostet, was er hat. Nämlich seinen Sohn. Und übrigens, wenn irgendjemand einmal sagt, ja, Herr, es ist mir nicht genug, du musst mir noch was geben. Wisst ihr, was Gott sagt? Tut mir leid, ich bin bankrott, ich habe nichts mehr. Ich habe nicht mehr als meinen Sohn. Gott ist bankrott, was das anbelangt. Aber früher, wisst ihr, wie ich früher gedacht habe als Teenager? Das denken viele, aber die wenigsten sagen es. Habe mir oft gedacht, ja, Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Das ist ja echt super. Das war auch sicher schlimm. Karfreitag war ein schlimmer Tag und so weiter. Aus vielen Gründen. Aber, mal nach 3 Tagen ist er auferstanden. Ne? Also so schlimm ist es doch wieder nicht. So habe ich gedacht. So denken nicht wenige. So habe ich gedacht, bis ich selber einen Sohn hatte oder Kinder hatte. Und seht ihr, seinen Sohn geben, oder wisst ihr, was ich auch gedacht habe, das war das andere, habe oft gedacht, aber Gott, eigentlich verstehe ich dich nicht ganz. Du gibst da deinen Sohn und der muss sterben. Immer, das ist ja nichts Besonderes. Warum bist du nicht selbst am Kreuz gestorben? Das sind so Gedanken, die ich hatte als Teenager. Und das hatte ich so lange, bis ich einen Sohn hatte. Wenn du einen Sohn hast, die meisten von euch haben einen, dann weißt du, deinen Sohn zu geben, ist viel mehr, als dich selbst zu geben. Lukas, wenn du mich fragst, wenn ich wählen müsste, mich selbst zu töten, oder Lukas, meinen Sohn zu töten. Beides würde mir schwer fallen. Aber die Wahl fällt mir nicht schwer. Ich töte 10-mal lieber mich selbst als meinen Sohn. Wenn man das versteht, versteht man, was Gott am Kreuz getan hat. Er hat nämlich seinen Sohn gegeben. Das hat Sünde gekostet, damit er gnädig sein kann. Und es gibt nur ein Kreuz im Universum. Es gibt nur ein Kreuz, sonst gibt es keins. Und das auf Golgatha. Galiläer würde nicht damit übereinstimmen, aber von der Wichtigkeit her ist es das Zentrum des Universums. Und weil Christus den gerechten Preis bezahlt hat, kann Gott heute gnädig sein. An eins, wo mir das so bewusst geworden ist, da gibt es einen Film, der heißt Der letzte Kaiser. Der letzte Kaiser von China. Hat ihn jemand gesehen von euch? Das ist ein guter Film. Ich weiß nicht, wie treu er jetzt geschichtlich ist, habe das nicht nachgeprüft. Aber es erzählt über den letzten Kaiser von China, der ja als eine Gottheit verehrt wurde damals. Und in diesem Film ist es wunderbar zu sehen, wie dieser, was weiß ich, 3-4-Jährige wurde zum Kaiser gekrönt, war völlig abgeschottet von der Außenwelt in dieser verbotenen Stadt. Er hatte 1000 Eunuchen zur Verfügung, die ihm dienten Tag und Nacht, die haben ihn herumgetragen, gefüttert, alles Mögliche. Er lebte in einer Traumwelt sozusagen. Und dieser Kaiser hatte aber einen Bruder, der draußen wohnte, in der normalen Welt. Und als dann der Kaiser, im Film war etwa 10 Jahre alt oder so, kam sein Bruder ihn besuchen, der durfte hinein in diese verbotene Stadt. Und der Kaiser wurde von Eunuchen rumgetragen und der Bruder ist neben ihm gelaufen. Und dann hat der Bruder den Kaiser gefragt, ob er bestraft wird, wenn er böse ist. Ob er als Kaiser bestraft wird, wenn er etwas tut, was schlecht oder böse ist. Und es ist interessant, der Kaiser hat dann gesagt, dieser 10-jährige Junge, ja, ich werde bestraft. Und zwar, wenn ich böse bin, dann wird einer meiner Diener dafür verprügelt. Wenn ich, der Meister, böse bin, dann muss mein Diener dafür bezahlen, weil Bosheit muss bestraft werden. Ein interessantes Bild, weil Gott hat diesen Brauch umgekehrt. Wenn der Diener böse ist, dann wird der Meister verprügelt. Wenn der Diener sündigt, dann muss der Meister dafür bezahlen. Und das ist die Geschichte vom Kreuz. Und darum, Gott ist absolut gerecht. Der Preis für Ungerechtigkeit muss bezahlt werden, denn Gott kann nur gerecht sein. Aber nachdem er bezahlt ist, ist Gott gnädig. Und seht ihr, Gnade ist ein Geschenk, das dem Geber alles kostet und dem Empfänger überhaupt nichts. Das ist die Natur von Gnade. Und darum bin ich so gerne Christ. Denn diese Gnade darf ich empfangen, jeden Tag neu. Wie wir lesen im Johannes Kapitel 1, 16 und 17. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Ich möchte noch beten, lieber Vater. Gnade ist wirklich etwas Erstaunliches. Etwas, was unserem Gerechtigkeitssinn, unserer Logik so schwer fällt, wahrscheinlich auch unserem Stolz schwer fällt, zu akzeptieren. Weil unser Stolz auch immer denkt in Leistung und Lohn. Man möchte sich etwas verdient haben. Doch du, Herr, bist ganz anders. Ich danke dir, Herr Jesus, für die Gleichnisse, die du uns erzählt hast über deinen Vater und über das Reich der Himmel. Ich danke dir für die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Geschichte der Arbeiter im Weinberg, der 100 Schafe und dass du, Herr, das Verlorene so lange suchst, bis du es gefunden hast. Dafür danke ich dir und darum darf ich dabei sein. Und Herr, so beten wir für uns selbst, dass wir für diese Gnade dankbar werden und diese Gnade an anderen Menschen üben. Dass Menschen, die in der Gesellschaft verachtet sind, Gnade finden bei uns, weil wir Gnade gefunden haben. Dass Menschen, die nicht so einen guten Start hatten wie wir, die nicht eine Richtungsänderung hatten wie wir oder noch nicht, bei uns Gnade finden, nicht Verurteilung. Das ist mein Gebet, Herr, dass unsere Familien, unsere Gemeinden, unsere Orte, an denen wir leben, Orte der Gnade werden, wo Menschen sicher sind. Egal wie sie leben, egal was sie getan haben und denken und glauben. Das wünsche ich mir, Herr. In Jesu Namen. Amen.